Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmen der Jugend. Ich bin Raffi, auch wie die drei Folgen zuvor dabei ist Tabo. Tabo, wie geht's dir heute?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir? Hast du eine Prüfung bestanden?
Ich habe meine Führerscheinprüfung bestanden mit nur 3 Fehlerpunkten, was eigentlich ganz gut ist. Hab mir komplett umsonst Stress gemacht, weil für mich war es relativ einfach. Ich weiß auch, also ich frage mich wirklich, wie da Leute mehrmals durchfallen können. Soll jetzt hier nicht irgendwie so klingen, als wäre ich jetzt überschlau, aber ich fand, das waren wirklich einfache Fragen. Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich, dass ich die bestanden habe und in 3 Wochen habe ich dann meine praktische Fahrprüfung und da hoffe ich, dass ich die auch bestehe. Aber das war jetzt genug von mir, denn heute sind nicht nur ich und Tabo hier, sondern wir haben auch noch einen Gast mit dabei und den bitte ich einfach mal, sich selber vorzustellen.
Ja, hallo, mein Name ist Christian Ströbel. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und habe die Praxis in Straubing. Ich sage sogar mein Alter, ich bin 47 Jahre alt und bin seit 12 Jahren mit der Praxis für Kinder und Jugendliche hier in Straubing tätig. Ich bin eigentlich allein in der Praxis, außer ein paar Ausbildungskandidaten, die ab und zu mal bei mir sind. Genau, ansonsten bin ich vom Beruf Psychologe und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und wie gesagt seit über 10 Jahren hier in der Praxis. Und herzlichen Dank für die Einladung natürlich, ne? Wir haben ja schon ein nettes Vorgespräch gehabt und von daher bin ich ein bisschen vorbereitet, aber ihr habt ja nette Fragen mitgebracht. Wie gesagt, ich hoffe, dass alle Hörer, auch die in Aserbaidschan, Bayerisch verstehen, weil bei mir wird es eine Mischung aus Hochdeutsch und Bayerisch werden, ne?
Also um das mal hier nur kurz klarzustellen, wir haben vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von Apple Podcast, wo drin stand, dass wir in Aserbaidschan Platz 16 der Charts belegen. Wir fragen uns, warum, aber an diejenigen, die gerade uns zuhören aus Aserbaidschan, fühlt euch besonders gegrüßt von uns.
Ja, aber wir wollen gar nicht so lange jetzt da um den heißen Brei drumherum reden. Wir wollen einfach mit der ersten Frage gleich anfangen. Und zwar würde uns gerne interessieren, wie sind Sie denn zu Ihrem Beruf gekommen?
Ja, das war bei mir keine große Frage. Nämlich, das war eigentlich schon relativ klar während dem Studium, dass ich Psychologie studieren möchte. Das war ein bisschen schwierig, weil NC bei Psychologie relativ hoch ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie euer Durchschnitt momentan ist, aber meiner war jetzt nicht bei 1, irgendwas. Aber mich hat immer schon interessiert, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu verstehen. Genau, und dann war es mit einigen Umwegen möglich, Psychologie zu studieren. Und dann muss man ja, wenn man therapeutisch arbeiten möchte mit Menschen, noch eine Zusatzausbildung machen. Nämlich nach 5 Jahren Psychologiestudium muss man nochmal 3 Jahre berufsbegleitend oder bei mir waren es dann tatsächlich fast 5, nochmal die Psychotherapieausbildung machen. Und dann darf man, wenn man Glück hat, sich irgendwo niederlassen, eine Praxis eröffnen und mit jungen Menschen im Alter zwischen, eigentlich geht es los bei 0, aber standardmäßig würde ich jetzt sagen Grundschulalter und dann geht es rauf bis 21. Also ihr beide werdet noch möglich, ihr könntet noch Therapie machen bei mir, würde ich sagen, genau. Also das ist der Altersbereich. Bei mir sind momentan in der Praxis eher Jugendliche oder junge Erwachsene, mit denen ich arbeite. Genau, das war so der grobe Werdegang.
Ja, alles klar. Also ich hätte jetzt eine Frage. Also es war von vornherein klar, dass Sie Psychologie studieren wollten und da ist nichts anderes in Frage gekommen, weil, also ich denke mal, es gibt viele, die Psychologie studieren wollen, aber ich glaube, dass die wenigsten dann auch den therapeutischen Weg gehen wollen, sondern vielmehr dann in die anderen Bereiche reingehen wollen. Also warum war es für Sie dann so klar, dass Sie in diese therapeutische Schiene rein wollen?
Weil man in der therapeutischen Schiene mehr Möglichkeiten hat, sehr individuelle Menschen kennenzulernen. Also wenn ich im Wirtschaftsbereich arbeite oder wenn ich im pädagogischen Bereich arbeite, dann, mein Gott, lernt man halt durchschnittliche, normale, wenig verrückte Menschen kennen, sage ich jetzt mal. Und im therapeutischen Bereich ist es natürlich wesentlich interessanter und spannender, weil man mehr Zugang zu sehr individuellen Menschen hat. Und das war immer das, was mich besonders interessiert hat. Mich hätte auch die Forensik interessiert, also wirklich dann in der Gefängnis zu arbeiten mit Verbrechern, wäre auch interessant gewesen. Aber da ist man natürlich dann im sehr besonderen Bereich drin. Genau, aber Kinder und Jugendliche waren immer schon auch für mich spannender als zum Beispiel Erwachsene. Im Erwachsenenbereich hätte man ja auch arbeiten können, aber Kinder und Jugendliche haben einfach wesentlich mehr, sage ich mal so, Veränderungspotenzial. Oder ich sehe bei denen mehr Veränderungspotenzial als bei Erwachsenen. Die sind teilweise schon halt wirklich langjährig mit ihren psychischen Erkrankungen, Depressionen beschäftigt und das ist natürlich wesentlich schwieriger oder, naja, ja, doch, denke ich, schwieriger oder anstrengender, Veränderungen herbeizuführen als jetzt bei Jugendlichen, finde ich jetzt. Genau.
Ja, das wäre meine Indexfrage gewesen, warum ausgerechnet Kinder und Jugendliche, aber dann...
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Ja, also, ja. Ja, weil ich, wenn, also ich denke mir halt, wenn ich dann schon Jugend, also Psychotherapeut wäre, dass halt dann Erwachsene leichter sind, weil ich denke mal, als erwachsener Mann, für mich stelle ich mir das leichter vor, wenn ich dann mit erwachsenen Menschen rede, als wenn ich dann mit Kindern über Themen reden muss, die für sie ja wahrscheinlich, denke ich mal, schwieriger sind zu verstehen oder auch schwieriger zu akzeptieren sind, wenn man dann irgendwie eine Krankheit hat. Also ich stelle es halt bei Erwachsenen viel leichter vor, weil die meisten Erwachsenen verstehen das ja dann und können auch dann leichter darüber reden, denke ich mir jetzt.
Das, was du jetzt ansprichst, sind genau die Sachen, die viele Kollegen, die die Erwachsenentherapieausbildung machen und bei mir Supervision machen, mit mir besprechen und sagen, oh mein Gott, mit den Kindern ist es irgendwie anders. Die haben teilweise nicht so eine hohe Motivation oder die wissen gar nicht, was Therapie ist. Die werden von den Eltern hierher geschleift oder von irgendwelchen Menschen, die sagen, hey, mach mal Therapie, das geht so nicht. Und die Erwachsenen sind teilweise halt viel reflektierter. Die kommen nur an und sagen, okay, ich habe ein Problem, ich habe Depressionen, ich habe soziale Ängste, ich habe dies, das und jenes. Bitte helfen Sie mir. Und dann kann man auf einer Erwachsenenebene ganz klar darüber diskutieren, welche Verhaltensmodifikationen die machen, welche Aufgaben sie haben. Und bei Kindern ist es halt immer erst der große oder bei Jugendlichen immer der Einstieg, dass man wirklich Veränderungsmotivation erst schafft oder denen man erklärt, was man eigentlich hier als Therapeut ist. Und dass man nicht der verlängerte Arm der Eltern ist und jetzt nicht irgendwelche erzieherischen Maßnahmen der Eltern durchsetzen muss, sondern dass das wirklich eine Möglichkeit ist, für sich selbst Entwicklung, Veränderung herbeizuführen. Und wie man das dann gestaltet, das ist, finde ich, halt bei den Jugendlichen noch wesentlich spannender als bei den Erwachsenen, weil ich muss halt jetzt nicht nur reden, sondern ich muss auch teilweise halt, keine Ahnung, auf spielerische Art und Weise oder auf eine andere Art und Weise den psychologischen Sachverhalte erklären. Und das macht es herausfordernd, aber auch spannender manchmal als bei den Erwachsenen.
Dann wäre vielleicht die nächste Frage, weil Sie gerade angesprochen haben, Sie machen Psychotherapie. Was ist denn Psychotherapie? Also was kann man sich darunter vorstellen jetzt als Laie, der letztendlich nicht weiß, was ist das?
Tja, ihr seid ja beide leider Laien, ne? Ihr hattet ja noch keine Psychotherapie, ne? Vielleicht dann nach dem Interview. Wenn man über Psychotherapie spricht, muss man sich halt einfach mal die Schulen, unterschiedlichen Schulen klar machen. Also es gibt unterschiedliche Ausbildungsrichtungen, die wir Therapeuten lernen können. Das eine ist die tiefenpsychologische, das andere ist analytische, dann ist verhaltenstherapeutische, systemische. Also es gibt da wirklich ein breites Spektrum an Möglichkeiten, was zu einem halt passen muss. Ich bin vom Typ her oder von der Ausbildung her Verhaltenstherapeut. Klingt immer sehr logisch, ne? Verhaltenstherapeutisch, man arbeitet am Verhalten. Mhm. Analytisch oder tiefenpsychologisch, das geht dann eher so in Richtung Freud oder, naja, die Richtung. Das ist jetzt für Jugendliche oder für Kinder manchmal ein bisschen schwieriger, weil die wesentlich mehr reflektieren müssen und wesentlich mehr Selbstreflexion hinbringen müssen. Bei der Verhaltenstherapie ist es ein bisschen einfacher gestrickt, das Ganze. Und ist auch manchmal leichter zu erklären. Genau, und das wären die Therapierichtungen. Das ist bei mir Verhaltenstherapie, das ist eigentlich in Deutschland eigentlich das Verbreitetste. Also die Ausbildungsinstitute in Deutschland sind die meisten verhaltenstherapeutische Ausbildungsinstitute. Und ich glaube auch der Anteil der Verhaltenstherapeuten oder Therapeuten, die verhaltenstherapeutisch arbeiten, ist der größte. Und was man dann genau macht in der Verhaltenstherapie oder in einer Therapiesitzung, das ist halt immer sehr individuell, weil man hat ja 50 Minuten Zeit. Eine Therapie ist... Eine Kurzzeittherapie umfasst 24 Stunden fürs Kind oder für den Jugendlichen und 6 Stunden für die Erwachsenen oder für Bezugspersonen, die dazu sind. Also hat man so ein Spektrum von mal 30 Stunden, wo man mit den Kindern und Bezugspersonen arbeiten kann. Und was man dann genau macht, ist im Endeffekt, man sucht sich ein Verhaltensproblem raus. Keine Ahnung, Aggressivität, Depression. Und dann versucht man tatsächlich ein bisschen zu analysieren, woher kommt denn das Verhalten oder Selbstverletzung zum Beispiel, woher, in welchen Situationen tritt es aus. Und da ist die Verhaltenstherapie halt sehr schön orientiert dran an diesen, an so Verhaltensketten. Also was tritt als erstes auf, was ist ein auslösender Reiz, wie bewertest du den, wie fühlst du dich dann und was ist deine Reaktion auf das Ganze. Und so sind meistens Verhaltensweisen recht schön zu erklären. Bei den Kindern und Jugendlichen sind manchmal dann auch andere Bezugspersonen mit betroffen. Das heißt, ja, die Mama hat dann das gemacht und dann mache ich das und dann ist das passiert. Oder in der Schule, Klassenkameraden oder Lehrer verhalten sich oder man ist in einem bestimmten Setting drin, wo man dann Angst hat, Prüfungsangst hat. Und dann versucht man halt spezielle Methoden zu erlernen, wie man zum Beispiel Angst bewältigen kann, wie man kognitiv gegen so Depressionen, depressive Gedanken vorgeht. Und auch teilweise sehr pragmatisch auch, was man jetzt tun könnte, wenn man so Ideen hat, sich selbst zu verletzen. Und das kriegen die dann mitgeteilt. Manchmal entwickeln die auch sehr kreative eigene Versionen, was man dann tun kann. Und so macht dann Therapie eigentlich auch richtig Spaß, wenn man dann nicht nur irgendwelche Manuale oder irgendwelche Sachen runterbetet, die man machen sollte oder Meditationsübungen oder sonst irgendwas, sondern wenn die Kinder oder Jugendlichen selber mitmachen und sagen, ja okay, da hätte ich eine Idee, dann probiere ich das oder ich gehe dann da raus oder ich rufe dann dort an. Genau. Aber es ist ja so, dass Therapie einmal in der Woche 50 Minuten ist jetzt natürlich nicht die Welt. Ne? Also wenn man schwerwiegendere Probleme hat, ist es teilweise einfach nicht ausreichend, ambulante Psychotherapie zu machen. Und dann ist vielleicht auch sinnvoller, wenn man mal in eine Tagesklinik oder in stationäre Behandlung geht. Also der Bereich, in dem man therapeutisch arbeiten kann, also ambulant therapeutisch, der ist wirklich relativ gut eingegrenzt. Genau.
Dann hätte ich eine Frage, also ab wann sieht man dann eine wirkliche Veränderung bei jemandem oder ist es dann so ein Gefühl oder sagt man dann, okay, nach 24 Stunden ist es dann einfach anders oder sieht man dann auch wirklich, wie sich dann irgendwas verändert? Weil ich meine, es ist ja was im Gehirn meistens dann und das kann man ja jetzt nicht von außen irgendwie betrachten. Also wie stellen Sie als Psychologe fest, dass sich was geändert oder hat und dass es jetzt irgendwie besser geworden ist?
Da gibt es eine ganz witzige Frage am Anfang der Therapie. Ne? Da würde ich dich dann fragen, wie würdest du denn merken oder sehen oder woran würdest du erkennen, dass das Problem, das du mir jetzt beschrieben hast, nicht mehr da ist? Und dann haben wir schon am Anfang nämlich eine Zieldefinition. Also du würdest mir dann sagen, ja, es ist klar, wenn ich jetzt rausgehe und wieder mich mit meinen Freunden treffe, dann wäre es für mich besser, wenn ich mich nicht mehr verletze, wenn ich nicht mehr, was weiß ich, irgendwas tue. Also das ist so ein Teil der Verhaltenstherapie, der fasst auch ein bisschen das mit ein. Wie wäre es denn? Was wäre denn für dich der Bereich oder das Verhalten oder das Gefühl, wo du denkst, dass dein Leben wieder okay wäre? Und ich mache ja nicht die Regeln, was gut ist und was schlecht ist, was normal ist, was nicht normal ist. Dir muss es gut gehen. Also du musst irgendwie eine Idee haben, wie du gesund bist, wie du glücklich bist. Und das ist eigentlich daran kann man es feststellen. Natürlich bei den Jugendlichen oder bei den jungen Menschen kann man auch immer wieder das System natürlich auch fragen. Also wenn deine Mutter dann zu mir sagt, ach, der Raffi, der ist jetzt so wie früher wieder, ne, der redet wieder mit mir und ist so toll, dann muss irgendwas gut gelaufen sein. Ne? Also es sei denn, nein. Also es gibt natürlich auch immer die Menschen, die rundherum sind, die das beurteilen können. Ich selber kann es manchmal auch beurteilen, aber ich gebe jetzt nicht die Norm vor oder die Regel vor, wie du glücklich oder gesund bist. Also wenn natürlich sowas Sachen sind, wo man sich regelmäßig selbst verletzt, dann ist natürlich schon ein Kriterium, dass du dich jetzt nicht mehr regelmäßig blutig kratzt oder dir die Fäuste aufschlägst oder nicht regelmäßig Einweisungen in die stationäre Psychiatrie sind. Das wäre auch schon ein Gütekriterium, müsste man sagen.
Also heißt es dann, dass die Patienten, die bei Ihnen sind, letztendlich ihr Ziel selber festlegen?
Ja. Ja, eigentlich ja. Also das ist, manche sagen auch ganz schöne Ziele. Und ich muss halt dann irgendwie überlegen, ob das auch ein Ziel ist, das ich in der Therapie mit dem Menschen klären kann und klar machen kann oder das auch therapeutisch relevant ist. Aber vom Prinzip her, ja.
Also wir haben ja in unserer Folge, wo wir zwei schon drüber geredet haben, mit wahrscheinlich auch viel Halbwissen, über das Thema halt hauptsächlich geredet, wie sich so psychische Gesundheit in Form, also in Verbindung mit Schule äußert. Und da sind wir halt relativ schnell darauf gekommen, dass ja viele Probleme, denke ich mal, durch dieses große Thema, was immer oft Thema ist, aufkommt. Und das ist ja dieses Mobbing. Und da wollten wir halt erstmal so allgemein fragen, wie oft kommen Sie in Kontakt mit Leuten, die halt gemobbt werden? Oder wie ist es, wie nehmen Sie dieses Ganze wahr? Weil die sind ja nicht mehr in der Schule und sind halt jetzt, kriegen das ja nur von diesen Patienten mit, aber wie nehmen Sie das ganze Thema wahr?
Das ganze Thema war jetzt in Corona-Zeiten sehr spannend, weil da gab es fast kein Mobbing. Weil Mobbing findet halt statt im sozialen Kontext. Also viele meiner Patienten, die Angst hatten, in die Schule zu gehen, wegen Prüfungsangst oder wegen eventuell auch wegen Klassenkameraden oder wegen Lehrern, die hatten jetzt beim Homeschooling das schönste Leben. Und jetzt geht die Schule wieder los und man muss wieder in dieses System gehen. Und in dem System tritt natürlich Mobbing auf. Und Mobbing ist leider irgendwie so ein Bestandteil der Jugend. Also Mobbing gibt es immer, gibt es auch in der Arbeit, aber es ist halt in der Schule ist es nochmal spezieller. Und es passt auch oft zu einem bestimmten Altersbereich dazu. Also Mobbing ist ja immer so eine Version von dazugehören, nicht dazugehören. Und wer gehört jetzt zur Gruppe, wer gehört nicht zur Gruppe? Meistens ist es halt so, dass beim Mobbing mehrere gegen einen gehen. Und das ist halt dann, wie soll ich sagen, für den Einzelnen immer sehr, sehr schwierig, da eine Lösung aus dem Problem zu finden, weil der ja allein ist. Wir haben ja vorher schon mal so im Intro kurz gesprochen über Mobbing-Opfer oder welche Menschen werden eigentlich gemobbt, ne? Mhm. Und was würdet ihr sagen, welche Menschen werden gemobbt? Gibt's charakteristische Menschen, die man...
Ich hätte mal gesagt, die halt rausstechen, genau, oder halt gegen den Strom, genau, schwimmen in dem Sinne.
Genau. Und das ist halt genau das, was in den Altersbereich auch reinpasst. Also was ist normal, was ist Norm? Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und Jugendliche sind da in ihren Klicken relativ schnell orientiert, wie normal ist. Also welche Schuhe habe ich an, welches Handy habe ich, wie groß bin ich? Und alles, was nicht wirklich die Norm ist, keine Ahnung, wer die Norm definiert, aber was halt nicht so ist wie Norm, wird kritisch gesehen. Du bist zu dick, du bist zu dünn, dein Vater verdient zu wenig Geld, du hast das falsche Handy, du siehst mehr aus wie ein Junge, mehr wie ein Mädchen, du bist, keine Ahnung. Und dann wird halt natürlich recht nett versucht, klarzumachen, dass man anders ist und dass man da nicht gemocht wird. Meistens tun sich natürlich die zusammen, die Täter, die sind meistens ziemlich uniform, also die sind alle eine Kategorie, eine Liga, die sind sich alle einig. Und dann ja, wird man natürlich groß und stark und macht sich über die Andersartigkeit der anderen lustig und kriegt natürlich von seiner Gruppe dann Unterstützung und wunderbar. Alle sind glücklich, nur das Opfer nicht.
Ja. Ja, weil Sie jetzt ja gerade gesagt haben, dass es ja dann meistens mehrere Leute sind, die dann einen mobben, aber das haben wir uns auch gefragt, aber wir sind einfach nicht zu dieser einen Antwort gekommen. Aber warum mobben Menschen? Also warum gibt es vor allem, warum Kinder? Warum vor allem sind dann Kinder diejenigen, die andere fertig machen, wegen ihrer, aufgrund dessen, dass sie anders sind? Also wie kommt das auf? Wie entsteht sowas, dass ich mir denke, okay, jemand ist anders, den muss ich jetzt fertig machen?
Ja, und da habt ihr euch Gedanken drüber gemacht?
Ja.
Ja, und ihr seid auf keine Lösung gekommen?
Nein.
Wirklich nicht?
Wirklich nicht,
nee. Wirklich nicht. Gab es keine Idee, die so vorrangig mal war? Warum wird ein Mensch zu einem Mobber?
Na, also es gibt ja dieses... dieses Sprichwort, ja, Menschen mobben, weil sie sich selber nicht oder weil sie selber nicht geliebt werden.
Oh ja.
Aber ich glaube nicht, dass es dann wirklich so einfach ist, dass man nur jemanden mobbt, weil man wie selber nicht genug Liebe bekommt.
Gehst das nächste Mal zu einem Mobber hin und sagst, hey, du wirst doch selbst nur nicht geliebt und deshalb bist du so böse zu mir. Das ist sehr schön. Also es gibt keine Pauschalantwort, leider ist es so. Also es gibt kein Stereotyp Mobber, warum macht er das? Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle oder unterschiedliche Theorien, die dahinter stecken. Es gibt so dieses fehlende Selbstbewusstsein eigentlich, also dass man sich praktisch in der Gruppe halt groß macht. Also man ist eigentlich nichts und hat aber irgendwie, zieht sich so an, wie man sich anzieht, ist so, wie die Norm ist und macht dann praktisch einen auf, okay, jetzt bin ich groß, jetzt bin ich stark, jetzt mache ich mich, erhebe ich mich über irgendwelche andere Leute. Das ist eine Idee. Es gibt die andere Idee, dass Menschen, die selbst teilweise Gewalt erfahren haben, also es gibt ja diese Mutation vom Opfer zum Täter, also das ist für viele oft nicht verständlich, weil man eigentlich denkt, boah, du hast doch selber erlebt, wie das war, gemobbt zu werden, und jetzt bist du auf einmal Täter und der Anführer von der ganzen Gang. Und da möchte man natürlich dann das eigene erfahrene Leid irgendwie wettmachen oder auch mal die andere Position erleben. Also wie ist es denn? Wie fühlt man sich denn nicht als Opfer, sondern wie fühlt man sich denn als Täter? Also, dass man wirklich dann die Positionen vertauschen möchte und mal die andere Position auch einnehmen möchte und schauen möchte, wie sich das anfühlt. Oder man hat selber halt einfach teilweise Gewalt erfahren in der Familie und Unterdrückung erfahren. Und was macht man mit dem? Ne? Man kann jetzt praktisch sich selbst zerstören oder man kann depressiv werden. Oder man gibt die ganze negative Energie, die man hat, einfach nach außen weiter und sucht sich einfach irgendjemanden, auf den man auch draufhauen kann, weil auf einen selbst würde ja auch draufgehauen. Also ganz schwierige, also oder differenzierte Sachen, die man sich da anschauen muss. Manchmal ist es auch so ein Peer-Group-Effekt einfach, dass man einfach dazugehören möchte. Also wir sind in der Gruppe, wir sind die Coolen, wir machen das und ich möchte jetzt da auch dazugehören. Also prügel ich auch auf irgendjemanden ein und jetzt habe ich mich qualifiziert, um in der Gruppe mit dabei sein. Also ich bin eigentlich gar kein Mobber an sich, sondern ich mache halt nur das, was in dieser Gruppe gemacht wird, damit ich dazugehören darf. Also wirklich sehr, 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 finde ich, immer unterschiedliche Geschichten oder Verläufe, die es da gibt, warum man zum Täter wird. Aber die schrägste ist eigentlich halt wirklich immer wieder die, vorher war ich Opfer und jetzt bin ich Täter. Das ist eigentlich immer die, therapeutisch auch die spannendste, muss ich ehrlich sagen. Soweit beantwortet. Sind es Erklärungsversuche, die genügen?
Auf alle Fälle. Ja. Ist das dann so, dass sie letztendlich nur die Leute behandeln, die gemobbt werden, oder auch die mobben? Mhm. Kommen die Leute dann auf sie zu und sagen, ich habe ein Problem, dass ich andere Menschen mobbe? Oder?
Nee, da kommen meistens dann die Schulsozialarbeiter oder die Eltern oder irgendwelche anderen Leute, die sagen, der hat ein Aggressionsproblem oder der hat irgendein expansives, nennt man das, also wenn man nach außen geht vom Verhalten her, ein Problem. Die Jungs sind dann meistens sehr unmotiviert, sitzen dann bei mir her und sagen so, ich habe gar kein Problem, meine Mutter hat ein Problem oder der Lehrer hat ein Problem, keine Ahnung, was die alle von mir wollen. Also, und wenn die ganzen Klassenkameraden so doof sind, dann kann ich auch nichts dafür. Und die sind natürlich dann eine nette Herausforderung, weil jemanden einzureden oder klar zu machen oder zu verdeutlichen, dass auch ein bisschen Fehlverhalten an ihm liegen würde und dass er nicht derjenige ist, der nur auf Provokation reagiert, sondern dass er auch derjenige ist, von dem Aggression ausgeht, das macht es manchmal spannend. Also die Opfer sind natürlich klassisch, ist ja logisch, dass die in Therapie kommen, aber es sind auch wirklich oftmals die Täter dabei oder auch, die sind dann oft auch wirklich auch vom Schulausschluss bedroht oder die haben ja auch ein Problem. Also, aber die sind anders zu behandeln und manchmal ein bisschen schwieriger zu behandeln als die Opfer.
Also da dann vielleicht als nächste Frage direkt, was kann man denn machen, wenn man gemobbt wird, außer dieses offensichtliche Ding von ich suche mir Hilfe bei jemandem wie Ihnen?
Was kann man machen, wenn man gemobbt wird? Was würdest du denn machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mir wahrscheinlich Hilfe suchen bei Menschen wie Ihnen.
Du würdest dann zu einem Therapeuten gehen und würdest sagen, Herr Therapeut, ich werde gemobbt.
Also je nachdem, wenn ich davon nicht direkt ein Problem ziehe, würde ich wahrscheinlich es ignorieren und tun, als ob es nicht existiert.
Ja.
Aber als nächsten Schritt, wenn ich sage, hey, ich komme halt dann nach Hause und liege dann depressiv auf meinem Bett, dann würde ich zu einer Therapie gehen.
Das ist sehr reflektiert und sehr vernünftig von dir, ne? Der erste Schritt ist der normale. Man versucht es wegzuignorieren. Also ich möchte kein Opfer sein, ich bin kein Opfer. Das wird wegignoriert. Es ist halt irgendwie schlecht und keine Ahnung und die Gruppe ist schlecht und so weiter. Also sich das einzugestehen, dass man da wirklich ein Problem hat und dass man, also wer möchte schon Opfer sein? Möchtest du Opfer sein?
Nein.
Nein, keiner möchte Opfer sein. Und sich das einzugestehen, dass man Opfer ist, und ich meine, es gibt ja diesen Ausdruck, du Opfer, ne? Also es ist ja mittlerweile eine Beschimpfung. Also es ist ja kein, hat man ja nicht Mitleid damit, sondern es ist ja ein Schimpfwort, du Opfer. Also sich das einzugestehen, dass man da leidet und dass man da Probleme hat, das ist der erste Schritt erstmal. Und dann, manchmal fällt es den Eltern auf, wie du sagst, wenn man heimkommt und dann zu Hause sich aufs Zimmer zurückzieht und wenn man teilnimmt am Familienleben, dann wird irgendjemand aufmerksam. Ich finde es immer am allersinnvollsten, wenn man die Probleme eigentlich dort anspricht, wo sie auftreten. Also wenn das Mobbing in der Schule auftritt, dann sollte man es auch definitiv dort an der Schule lassen. Und ich gebe es auch oft an die Schule zurück. Es gibt mittlerweile seit, keine Ahnung, 5, 10 Jahren ein recht gutes Netz an Schulsozialarbeit. Oder Menschen, die halt Jugendsozialarbeit an Schulen nennt sich das, JAS abgekürzt, oder Vertrauenslehrer. Ich meine, bei euch jetzt am Gymnasium ist es jetzt irgendwie nicht so verbreitet, aber an Mittelschulen oder an Realschulen oder an Grundschulen gibt es eigentlich immer einen Jugendsozialarbeiter, der dort 1, 2, 3 Tage in der Woche ist, der ein Büro hat, und man kann da eigentlich mit allen Problemen, die man so hat, hingehen. Ganz anonym, ganz einfach, die haben Sprechzeiten, kann man klopfen, kann man dann was sagen, und es ist halt immer schwierig, weil man schnell in eine Rolle reinkommt, die einfach das Petzen ist, also dass man praktisch sich dann, man holt sich Hilfe und der Bumerang geht komplett nach hinten los, weil dann ist man halt irgendwo hingegangen und hat was gesagt und dann kriegt die Gruppe irgendwie Ärger, und dann, es gibt ja auch noch einen nach der Schule, ne? Und das ist wirklich ein Problem, dass manche, die auch wirklich den Schritt schaffen, sich da Hilfe zu holen, dann nach der Schule oder in der Freizeit, dann da die Probleme halt einfach dahin verschoben werden. Aber nichts tun oder nichts sagen ist natürlich definitiv die Unterstützung oder das genau das Ding, was die Mobber eigentlich wollen. Also es gibt ja so eine, es gibt tatsächlich sowas wie eine Opfermentalität. Also es gibt so eine Persönlichkeit, welche Menschen werden denn gemobbt? Und es sind halt tendenziell Menschen, die auch wirklich wenig Konfliktfähigkeit haben oder eher vermeiden oder eher sich zurückziehen. Und dann passt es natürlich perfekt zusammen. Dann suche ich mir einen Menschen aus, der eher vermeidend ist, der eher konfliktscheu ist. Und dann kann ich als Mobber natürlich sehr erfolgreich sein. Und bei denen ist es dann wirklich wichtig, dass die den Mund aufmachen. Es wäre halt auch schön, wenn man eine Gruppe hätte. Also man muss ja nicht immer gleich zur Schulsozialarbeit gehen. Man könnte ja auch rein theoretisch Freunde haben. Wo man dann sagt, hallo, also ich gehe in der Pause, gehe ich nicht mehr alleine auf den Pausenhof. Also ich habe 3 Freunde und wir 3 gehen immer in der Pause auf den Pausenhof zusammen. Wir sind nicht mehr allein. Also ich mache mich alleine nicht mehr angreifbar. Und das ist auch das, was ich manchmal mit meinen Patienten dann mache, dass ich sage, du musst ja jetzt nicht unbedingt zur Lehrerin gehen oder wie sie es halt immer sagen, petzen, sondern organisier dich halt dann. Also manchmal sage ich so im Spaß, organisieren wir Bodyguards für dich in der Pause. Man braucht keine Bodyguards, man braucht einfach Freunde. Mhm. Aber das ist natürlich dann wieder das weitere Problem. Oft haben die Kinder halt auch keinen Freundeskreis, keinen großen. Also der klassische Mensch, der Opfer wird, ist halt manchmal auch wirklich eher ruhig oder zurückgezogen oder hat keinen großen Freundeskreis. Aber man könnte es praktisch auch so lösen, dass man mit Freunden, also man braucht halt einfach Menschen, die hören und sehen und helfen. Und dann ist man nicht mehr allein und dann kommt eine Gruppe her und macht irgendwas und dann hat man Support und hat irgendwelche Leute, die einem zuhören und die einem vielleicht auch verteidigen. Im Extremfall muss man halt dann wirklich die Schule wechseln. Ist auch eine Lösung, dass man dann wirklich auch geht. Aber wenn das so ist, wie ich es vorher gesagt habe, dass es eine gewisse Persönlichkeit gibt, dann gehe ich ja mit meiner Persönlichkeit an die nächste Schule und lass mich kurz raten, was passieren wird. Mhm. Sie werden alle nett zu mir sein.
Wohl eher nicht.
Wohl eher nicht, genau. Aber Möglichkeiten gibt es natürlich. Und primär ist Jugendsozialarbeiter und Schulen wirklich eine gute Ansprechposition, wo man hingehen kann. Man muss ja nur eine Klärpsychotherapie machen. Aber natürlich wäre es sinnvoll, auch ein bisschen an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und zu schauen, warum passiert mir das immer.
Sind dann Jugendsozialarbeiter andere Menschen als Schulpsychologen?
Ja, definitiv. Die haben von der Ausbildung her, ist das ein Pädagogikstudium als Hintergrund. Und die Psychotherapeuten oder Psychologen haben natürlich Psychologie als Backgroundstudium. Also es ist von der Richtung her, aus der man kommt, ist es eine andere. Und die Jugendsozialarbeiter und Schulen, die haben auch keine Psychotherapieausbildung, so wie ich jetzt, sondern die haben halt einfach wir nennen es im Studium, die studieren soziale Arbeit und lernen da wirklich sehr praxisnah mit Menschen umzugehen, Probleme zu behandeln. Die haben auch meistens dann Kontakt zu bestimmten Ämtern, die können auch mit Systemen, mit der Familie sehr gut umgehen und haben wirklich eine sehr hohe Kompetenz in der Beratung und auch wirklich in der praktischen Umsetzung von Sachen. Aber es ist von der Grundausbildung her, es ist das eine soziale Arbeit oder Sozialpädagogik und das andere ist Psychologie oder Psychotherapie.
Also weil wir gerade so darüber reden, Mobbing ist ja hauptsächlich ein Problem, was an Schulen aufkommt und wir haben in unserer Folge auch oft, also die Schulen kritisiert, weil sie ja oft einfach drüber hinwegsehen oder halt wenige dagegen machen. Und da haben wir uns halt gefragt, gibt es jetzt irgendwie etwas, was die Schulen anders machen könnten oder was sie mehr machen könnten, damit die dieses Problem Mobbing irgendwie eindämmen könnten? Oder ist es halt einfach nicht möglich und es wird immer stattfinden?
Das ist eine interessante Frage, was die Schulen machen könnten. Das sollte man tatsächlich mal auf der Ebene wirklich Schulleitungen oder ja, auf der Ebene reden. Ich habe schon eine Idee. Es gibt, wenn man jetzt im Ausland schaut, zum Beispiel gibt es ja die in England Schulen, wo Schuluniformen getragen werden müssen. Das ist immer ein Beispiel, das mir einfällt, wenn jetzt Mobbing so geht, dass man soziale Unterschiede so schön erkennen kann an der Kleidung oder wer ist jetzt mehr, wer ist jetzt weniger, dann gibt das mit den Schuluniformen immer einen netten Effekt, weil da wird so ein bisschen gleich gemacht. Ist zwar nur oberflächlich, aber es ist zumindest mal so eine Idee, dass wir alle gleich sind. Greift natürlich jetzt nicht komplett alles durch. Und ich habe aber in den letzten Jahren eigentlich schon die Erfahrung so gemacht, dass das Thema Mobbing wesentlich mehr ins Bewusstsein der Schulen gekommen ist. Und durch die Installation von den Schulsozialarbeitern, das kriegt halt jetzt ihr nicht so wirklich mit, weil es im Gymnasium das nicht so Usus ist, dass das gibt. Aber dadurch gibt es wesentlich mehr Angebote. Es gibt dann auch diese Streitschlichtergeschichten oder Sachen, wo die Sozialarbeiter in die Klassen gehen und jetzt nicht einzelne Übeltäter rausgreifen, sondern wirklich so Gruppenangebote machen. Also das, finde ich, wird deutlich mehr, kommt deutlich mehr in Fokus. Und ich erlebe es auch deutlich besser, dass ich das rückmelden kann. Wenn ich ein Problem habe oder wenn ich einen Patienten habe, der in der Schule ein Problem hat, dann finde ich mittlerweile immer mehr Ansprechpartner, die sich dem Thema auch annehmen. Und das war, glaube ich, vor 10 Jahren noch etwas schwieriger, weil da war Schule halt einfach auch Lehrauftrag und es war nicht ein pädagogischer Auftrag. Es war einfach, geh hin, lerne was und funktioniere. Und die sozialen Probleme, die es in der Schule gab, die waren oft, wurden nicht so gesehen. Aber ich glaube, da ist noch definitiv wesentlich einiges an Potenzial da, was man machen könnte. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die man mit den Schulsozialarbeitern mal besprechen könnte, was die da für Möglichkeiten sehen. Also als Therapeut ist es einfach, wir sind ja da ein bisschen rausgenommen, weil wir sind ja hauptsächlich, ja nicht hauptsächlich, aber wir haben ja so ein breites Spektrum an psychischen Problemen, die wir behandeln sollen und da ist jetzt Mobbing praktisch halt so ein, Gott sei Dank nicht das aller hervorstechendste.
Ja, gut, also wie gesagt, wir können dazu halt wirklich nicht viel sagen, weil wir sind auf einem Gymnasium, wir haben sowas wie Sozialarbeiter gar nicht. Wir haben einen Schulpsychologen, der hat irgendwo im letzten Eck bei unserem Schulhaus wirklich ein kleines Büro. Und deswegen, also.
Aber es gibt ja auch Mobbing bei euch an der Schule, ne?
Das gibt es bestimmt.
Das gibt es definitiv. Ja. Es gibt ja auch unterschiedliches Mobbing. Manche sagen ja auch, es gibt an den Gymnasien anderes Mobbing, als es an den Realschulen oder an den Mittelschulen gibt.
Ja.
Also, das.
Also würden Sie prinzipiell sagen, dass man erkennt, je nach der Schulform, wie Mobbing praktiziert wird, oder ist es irgendwie anders, dass auf dem Gymnasium weniger gemobbt wird und deswegen braucht man da nicht so viel Hilfe?
Nee, ich glaube nicht, dass weniger gemobbt wird. Das Mobbing ist ein anderes. Ich würde sagen, das Mobbing auf dem Gymnasium ist manchmal ein sehr oberflächliches Mobbing. Also, was bist du, was kannst du, was hat dein Vater und passt du jetzt da dazu zu unserer elitären Gesellschaft oder nicht?
Mhm.
Also, hast du jetzt die neue Apple Watch oder hast du sie nicht? Nee, hast du wohl nicht. Also, das, glaube ich, ist eher ein Bereich, der, also ich glaube, dass im Gymnasium manchmal ein bisschen anders ist als an den Mittelschulen. Aber schlimm ist es immer. Und ich glaube nicht, dass jetzt ein körperliches Mobbing schlimmer ist als eine psychische Ausgrenzung. Also das glaube ich. Aber es, glaube ich, könnte echt unterschiedlich sein. Aber müssen wir mal Jugendsozialarbeit an Schulen fragen, was die so für Eindrücke haben. Und ich glaube, die haben da unterschiedliche Wahrnehmungen, ja.
Ja, also dann Dankeschön, dass Sie uns das so detailliert sagen, weil wir kriegen das ja irgendwo mit. Man weiß, man kennt dieses Problem, an Schulen gibt es Mobbing. Man kriegt es ja auch teilweise, ab und zu kriegt man das mit, dass man sieht, okay, der Schüler wird da gerade von anderen fertig gemacht. Aber so richtig mit den Betroffenen oder auch mit den Mobbern redet man ja nie. Hat man halt meistens dann nicht irgendwie die Möglichkeit dazu. Deswegen kann man sich ja da, versteht man das halt meistens dann nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall wirklich spannend und ich glaube, dass Sie da auch wirklich viel Arbeit zu leisten haben, dass Sie das Ganze dann auch irgendwie halt, also ich stelle mir das halt schwierig vor, weil man kann ja dann irgendwie das Denken von den Betroffenen ändern, aber also wenn ich jetzt vorstelle, ich werde jetzt gemobbt, ich gehe zu Ihnen, ich mache eine Therapie, aber dann muss ich ja wieder zurück in diese Schule, zurück zu diesen Leuten und dann ist es für mich schwer, mir das vorzustellen, wie es dann für mich besser wird.
Mhm.
Also können Sie ja sagen, wie machen, also welche Methoden haben Sie, dass es dann für diejenigen, für die Betroffenen besser wird?
Dass es für die Betroffenen besser wird. Es ist immer witzig, wie ihr, welche Methoden gibt es, ne? Also es ist immer so, gibt es da irgendwie, wie kann man da operieren, kann man da irgendwas Spezielles anwenden, diese Zauberei, diesen Spruch oder dieses oder jenes. Das ist manchmal viel einfacher, als ihr euch das denkt, und manchmal viel komplizierter. Also es ist manchmal viel einfacher, weil der Effekt manchmal faszinierend ist, wenn man einen Menschen hat, der einem zuhört. Und einen Menschen hat, der einem versteht. Und der einem das Gefühl gibt, man ist jetzt da nicht völlig irgendwie komisch, sondern einfach nur zuhören, verstehen. Und das wirkt manchmal schon wirklich, ohne dass man jetzt große Maßnahmen macht, stärkt es das Selbstbewusstsein. Und im Endeffekt geht es natürlich auch ein bisschen dann wieder in die Richtung, dass man schaut, okay, wie kriegt man das Selbstbewusstsein von dem Menschen stabilisiert? Und wie kriegt man den dazu, dass er nicht das glaubt, was die anderen von ihm sagen? Also diese ganzen Mobbing-Kriterien oder diese Kritik, die man hört, oder die Beleidigungen, die man hört, wie nehme ich die an oder nehme ich die nicht an? Und wie stark kann ich mich da dagegen verwehren oder kann ich mich da abgrenzen? Und das funktioniert wirklich oft durch dass die das verstehen, dass die verstehen, was da eigentlich für ein Mechanismus dahinter steckt. Man ist ja auch nicht dumm. Man hat ja auch eine Idee. Und wenn man das dann klar macht, was da für ein perfider, mieser Mechanismus dahinter steckt, und wenn man denen sagt, du bist auch nicht allein, das ist ja auch oft ein Punkt, der in der Therapie ohne Ende wirkt, dass die oft sagen, ich habe das Gefühl, es bin nur ich, der das Problem hat, oder es gibt es nur bei mir so. Und nee, das gibt es ganz, ganz oft. Und es gibt Menschen, die haben das auch. Es gibt auch Menschen, die haben das überwunden, die haben das geschafft. Also auch Zuversicht schaffen. Also ganz viel nicht so konkrete, tu das, mach jenes, sondern wirklich vermitteln, du bist nicht allein, Zuversicht schaffen. Und natürlich, also ich glaube wirklich, dass immer wieder wichtig ist beim Mobbing, dass man mit anderen Menschen sich zusammentut, also dass man nicht allein dasteht, dass man in der Pause nicht allein ist, dass man sich auch austauscht. Und das funktioniert wirklich recht gut, kann man so sagen.
Also ein zweites Problem, was wir sehr stark empfunden haben, auch an uns selbst, ist das Problem des Leistungsdruckes. Ist das jetzt ein Problem? Ich meine, es hängt ja nicht wirklich von in dem Sinne an, dass mir andere Leute sagen, ich sei schlecht, sondern es ist ja ein sehr persönliches Problem in dem Sinne. Ist es dann da das Gleiche, dass mir sozusagen das Gespräch hilft und dass mir jemand sagt, hey, das wird schon und das ist gar nicht so wichtig? Oder ist das ein ganz anderes Problem, an das man auch anders rangehen muss letztendlich?
Also gut, das Erste ist, schön, du denkst, mittlerweile denkst du schon therapeutisch, ne? Du hinterfragst es schon, ne? Das ist nämlich das Wichtigste, was ist eigentlich Leistungsdruck, ne? Wie entsteht der eigentlich? Und das war ja schon in deiner Frage, hast du es ja selber schon ein bisschen reflektiert und gesagt, ja, woher kommt denn da der eigentlich? Also, was du am Anfang ansprichst, ist also praktisch dieses Leiden unter dem Leistungsdruck. Also was macht das mit mir, wenn ich diese Noten schreiben muss, diesen Notendurchschnitt haben muss, damit ich Psychologie studieren kann oder. Was macht das mit mir? Und wie gehe ich dann damit um, mit diesen ganzen Stresssachen? Und da ist die wichtigste Frage, ist glaube ich wirklich am Anfang, woher kommt denn das? Also wer baut denn diesen Druck auf? Und es ist natürlich leichter, wenn man den Druck externalisieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt sagen kann, dein Papa, ne, der erwartet, der ist Arzt und der möchte auch, dass du Arzt wirst. Und dann macht der natürlich unwahrscheinlichen Druck. Oder erwartet irgendwas von dir. Manchmal ist es ja auch kein Druck, der wirklich explizit benannt wird, sondern es ist ja auch eine Erwartungshaltung, die man hat, die man an dich hat. Und da ist natürlich dann erstmal sinnvoll, dass man hinschaut und den Leuten, die den Erwartungsdruck aufbauen oder die Erwartungen haben oder den Leistungsdruck aufbauen, denen klar machen, dass das jetzt nicht besonders sinnig ist. Also, und manchmal löst das teilweise wirklich das Problem schon. Also es ist manchmal nicht kompliziert. Manchmal ist es sehen, woher es kommt und einfach dann zu deinem Papa sagen, nein, bitte tun Sie das nicht. Ihr Sohn möchte ganz was anderes werden. Hören Sie auf damit. Schon hast du keinen Leistungsdruck, also keine Erwartungshaltung mehr und dein Leistungsdruck könnte sich verflüchtigen. Weil du persönlich müsst ja gar nicht Arzt werden. Also das ist die einfache Version, sage ich jetzt mal so, zu schauen, wo es herkommt. Wenn es natürlich der Leistungsdruck oder diese Erwartungshaltung von dir selber kommt, da wird es ein bisschen interessanter. Also, weil, was mache ich jetzt? Also die Mama sagt, das ist mir völlig egal, was der Junge wird. Ich wollte ja gar nicht, dass er aufs Gymnasium geht. Jetzt ist er da und jetzt möchte er 1,Dingsbums Abitur machen, damit er ja Psychologie studieren möchte. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und das sind dann Themen, wo man wirklich sich hinsetzt mit denen, wenn die schon ein gewisses Alter haben, geht es natürlich leichter und zu schauen, okay, was bedeutet das für dich? Was hast denn du für, wie definierst du dich denn selber? Wahrscheinlich oder vielleicht definierst du dich sehr über deine Noten. Hast du denn sonst noch was du gut kannst? Oder sind die Noten das Einzige, was dich auszeichnet? Also das ein bisschen breiter aufstellen und nicht den Selbstwert definieren über Leistung, sondern wirklich breiter schauen, was kannst du sonst noch? Und den Druck von den Noten wegnehmen. Oft sind es halt Leute auch, die in unterschiedlichen anderen Bereichen sich Druck aufbauen. Die sind dann im Sport auch gut oder sind überall gut, weil sie sich selber so über Leistung definieren. Und das rausrechnen und das erkennen, dass man sich da so stark über Leistung definiert und was das mit einem macht, also was einen das kostet, also der Aufwand, immer Einser zu schreiben, ist durchaus eine Herausforderung. Also kostet ganz schön viel Zeit. Und ist man denn bereit, diesen Aufwand an Zeit zu investieren, um diese Bestätigung zu kriegen, Note 1, guter Junge? Oder kann man vielleicht noch anderweitig schauen, dass man es woanders herzieht? Also immer erst schauen, wo kommt der Leistungsdruck her oder wo entstehen die Erwartungen? Und dann an der Stelle vielleicht wirklich ansetzen und sagen, okay, gibt es noch was anderes? Oder halt Menschen davon abhalten, dass die so einen Druck aufbauen.
Und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass der Druck vom System kommt sozusagen, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, die Lehrer oder die Schule suggeriert mir, ich muss ein gutes Abitur schreiben, um dann eben ein erfolgreiches Leben haben, wie auch immer man es dann nennen möchte. Ist das dann auch ein Problem, das quasi ich für mich empfinde? Also ist es dann ein Problem, was ich komme hier hin und sage, ich habe das Gefühl, von außen kommt der Druck auf mich zu und dann löst man das quasi mit mir selber? Oder ist das dann wiederum ein Problem, was ein externes Problem letztendlich ist?
Also mit dir könnte ich das jetzt schön besprechen, weil du bist differenziert genug, um das auseinanderzudröseln. Also kommt es von extern oder kam es früher von extern und das ist jetzt intern geworden? Also hast du das internalisiert, nennt man das. Also hast du praktisch Druck, der von der Gesellschaft ausgeht oder von anderen Menschen, hast du den auf einmal als deinen Druck übernommen? Mhm. Also können wir jetzt mit dir relativ gut besprechen, weil man sich das anschauen könnte. Mhm. Manchmal ist es schwierig, weil Menschen dann nicht so reflektiert sind oder das einfach auch nicht so transparent haben. Mhm. Aber im Endeffekt, mir geht es oft auch darum, die Frage zu stellen, was willst denn du eigentlich? Also was ist denn für dich ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben? Was ist für dich, brauchst du ein Studium, brauchst du die Kohle, brauchst du, was ist für dich Glück, was ist für dich Zufriedenheit? Und das dann aufzulösen, ein bisschen nicht nur mal so fokussieren auf Leistung. Es geht ja immer um Status und es geht um Geld. Es geht um Sicherheit manchmal. Kann ich Sicherheit anderweitig erzeugen? Ja, Status und Geld, okay. Ist das denn alles? Also so das Problem ein bisschen aufzulösen, geht natürlich mit Jugendlichen wesentlich besser als mit so Kleinen. Also mit 7. Klasse, 6. Klasse wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber trotz alledem sind Kinder durchaus fähig, darüber nachzudenken und zu schauen, wo der Druck herkommt. Aber manchmal ist wirklich so ein bisschen verdrehtes Ding, dass es von außen kam und dann irgendwie selber in einem rein, von einem selber praktiziert wird, dann den Leistungsdruck.
Dann hätte ich noch eine Frage, die darauf anschließt, weil Sie haben ja vorher schon diese Prüfungsangst erwähnt und da habe ich jetzt diese Frage, haben Sie vielleicht so diesen einen Tipp, wie man seine, oder zwei Tipps, wie man seine Prüfungsangst irgendwie eindämmt oder überwindet, oder sagen Sie, so eine Prüfungsangst ist nur mit einer Therapie überwindbar?
Es wäre jetzt leichter, wenn du eine Prüfungsangst hättest und mir sagen würdest, du hättest eine Prüfungsangst und wie die aussieht, dann könnte ich mit dir das jetzt sehr individuell besprechen. Das ist wirklich immer wieder witzig, welche Fragen, also wie konkret ihr das so haben wollt. Also ich bin jetzt nicht der Magier, der seine Zaubertricks nicht verrät. Ne? Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt irgendwie geheim. Es ist wirklich also extrem individuell zu sehen. Und eine Prüfungsangst ist nicht automatisch immer gleich. Und ich bemühe mich da wirklich auch immer wieder ganz individuell zu schauen, wo hängt es denn an welcher? Also sind es schriftliche Prüfungen, sind es mündliche Prüfungen, sind es, also manche haben überhaupt keine schriftliche Prüfungsangst, die haben nur eine mündliche. Da geht es dann um gesehen werden, also um, ist eigentlich mehr soziale Angst. Also ich möchte keinen Fehler machen, ich möchte nicht, dass irgendjemand merkt, dass ich einen Blödsinn rede. Dann hat man eher die soziale Komponente dabei. Wenn ich diese Blackout-Prüfungsangst habe, ich kriege ein Blatt Papier und dann lese mir die erste Aufgabe durch und habe gar nichts verstanden und dann lese mir die zweite durch und jetzt habe ich Blackout. Ist eine ganz andere Prüfungsangst oder ein ganz anderer Ansatzpunkt als jetzt bei dem ausgefragt werden. Also da jetzt pauschal zu sagen, ja okay, machst du so, ich bin da immer echt ganz gespannt drauf, wenn wieder eine Prüfung passiert und ich lasse mir das dann erklären, wie es dann jetzt war, wie es dann besser war, was jetzt da war, dass man so ein bisschen auch aufmacht und sagt, okay, die Lehrer sind informiert, wir haben jetzt hier ein Kind, der hat Prüfungsangst und wie gehen die denn damit um? Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche pauschal Entspannungsverfahren irgendwie da jetzt pauschal hilfreich sind. Also ich glaube wirklich, dass man individuell den Druck, der sich da aufbaut, den muss ich greifen und den muss ich erwischen mit dir. Wenn es um Druck ist, der heißt beim Ausfragen, ich möchte nichts Falsches sagen, haben wir soziale Angst. Dann können wir zum Thema soziale Angst arbeiten. Also wie schlimm ist es da, wenn man was Falsches sagt? Und bei den schriftlichen Prüfungen ist es ja wirklich, da geht es diesen Blackout, also diesen Boom-Effekt, jetzt ist alles gelöscht, zu überwinden und zu sagen, okay, stress dich nicht rein. Also wenn du es durchliest, dann dürfen nicht diese Gedanken kommen, die heißen, ich kann eh nichts, es wird eh, also da muss ich da kognitiv dagegen arbeiten. Also wird das ein bisschen klar, also wie gesagt, ich möchte nichts für mich behalten, was ich euch nicht sage, es ist kein Geheimnis, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell und das ist auch das Spannende eigentlich an der Psychotherapie, finde ich immer wieder.
Ja, also merkt man einfach, dass bei der Psychotherapie einfach wirklich bei jedem anders rangegangen werden muss, dass halt dass jeder individuell ist, dass man wirklich überall eine andere Methode verfolgen muss, weil es einfach nicht diese eine Antwort gibt bei jeder Krankheit. Ja, dann können wir nicht gleich weitergehen, weil wir wollen jetzt hier nicht nur über Schule reden, sondern jetzt fragen wir etwas allgemeiner. Es hat meine Mutter mich gestern gefragt, wo ich erzählt habe, ja, dass wir heute mit Ihnen diese Aufnahme haben. Da hat sie mich gefragt, warum haben so junge Menschen, also vor allem Kinder und Jugendliche, warum gibt es in so einem frühen Alter schon überhaupt psychische Krankheiten? Weil sie sind ja als Jugendtherapeut und Kindertherapeut und warum gibt es bei wirklich so jungen Menschen diese Krankheiten? Weil meistens heißt es dann ja, die sind noch so jung, bei denen kann es ja noch alles nicht so schlimm sein, die haben ja, die müssen sich im Leben, haben die noch keine Verantwortung, aber es gibt ja diese Krankheiten bei Kindern und da habe ich mich und andere fragen sich ja auch, wie entsteht sowas und warum gibt es die überhaupt? Mhm.
Wie formuliere ich es einfach? Ja, es gibt sie erstmal, das ist richtig. Und es gibt sie vermehrt wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil es vermehrt in den letzten 20, 30 Jahren auch Menschen gibt, die da hinschauen. Also Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist jetzt kein Fach, das unendlich alt ist. Also das gibt es, sagen wir mal, so 20, 30 Jahre. Vorher war das jetzt nicht so ein Hype, sich über Kinder und Jugendliche und über ihre Probleme so große Gedanken zu machen. Natürlich, wenn man vermehrt hinschaut, sieht man natürlich auch mehr. Das ist, glaube ich, ein Effekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Ich denke schon auch, dass die Herausforderungen oder die Anforderungen an die Kinder oder Jugendlichen in unserer schnelllebigen Zeit wesentlich mehr werden, als sie früher waren. Also das ist vielleicht euer Thema Leistungsdruck, das da mitkommt. Aber es sind wirklich auch, also wirklich viele Anforderungen. Man möchte das Beste, man sollte dann studieren, man sollte das Kind soll alles soll perfekt haben. Wir haben ein tolles Leben, ein tolles Land hier, Beste von allem. Und das sind natürlich schon Anforderungen, die manchmal sehr früh an die Kinder herangebracht werden und die Kinder natürlich beschäftigen. Vom Prinzip her ist es so, dass psychische Erkrankungen eigentlich, das ist immer so ein Summeneffekt. Also Kinder oder Menschen halten extrem viel aus. Also dir kann was ganz was Schlimmes passieren in deinem Leben und du bist, mein Gott, ja, zwei Tage später geht es wieder weiter. Also Menschen halten wirklich sehr, sehr, sehr viel aus. Und die Leute, die bei mir oder die dann zur Psychotherapie kommen, das sind eigentlich Menschen, die innerhalb von einem recht kurzen Zeitraum mehrere Sachen erlebt haben. Also die sind vielleicht schon psychisch, sage ich jetzt mal, sehr labile Menschen oder eher impulsive Menschen. Muss ja jetzt nicht irgendwie das eine sein oder das andere, sondern die haben eine Persönlichkeitseigenschaft, die ist schon mal besonders. Und dann setze ich bei den Jugendlichen halt noch zwei, drei Sachen drauf. Zum einen setze ich vielleicht drauf, ja, die kommen jetzt in die Pubertät, körperliche Entwicklung, es verändert sich alles Mögliche. Dann wechsle ich noch die Schule, komme von der Grundschule auf die Realschule, nur Jungs. Also jetzt habe ich Schulwechsel, Pubertät, bin eher vom Typ her so ein konfliktvermeidendes Kind aus dem ländlichen Bereich. Und jetzt habe ich noch irgendeinen Typen, der denkt, er muss sich über mich lustig machen. Bam. Also ich denke, das sieht man wirklich bei den Fällen, die bei mir in Behandlung sind, wirklich, das ist eine Summe. Also es ist einfach zu viel. Was ein Faktor war, der jetzt in letzter Zeit einfach immer wieder on top als Plus drauf kam, war Corona. Also psychisch relativ stabile Menschen werden dann, kommt ein, zwei Sachen zusammen, es kommt noch Corona obendrauf. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist nicht umsonst so, dass in der Zeit jetzt, wo diese Einschränkungen durch Corona waren, wo der psychische Druck durch soziale Isolation und durch das Ganze gekommen ist, dass wir da so viele psychische Erkrankungen noch zusätzlich oder Menschen mit psychischen Erkrankungen noch zusätzlich hatten, weil wir einen Stressor praktisch breit über die ganze Menschheit gelegt haben, über Kinder, Erwachsene und sonst was. Also, und deshalb, wenn man deiner Mutter die Antwort geben möchte, ja, es gibt's und ja, auch Kinder können das haben, weil Kinder sind halt auch Menschen, also die haben nicht den Welpenschutz und man ist immer lieb zu ihnen und sie erleben kein Corona und es ist immer eine Summe. Und es gibt viele, die wirklich ganz, ganz viel wegstecken, aber in Summe und in der zeitlichen Kontinuität oder Zusammenhang passiert es dann einfach, dass man in die Knie geht und dann sollte man sich auch Hilfe holen.
Dann hätte ich, also ich hätte jetzt die Frage, was ist jetzt so der häufigste Grund, warum Kinder und Jugendliche zu Ihnen kommen?
Ganz einfache Antwort. Sehr schwierige Frage, ganz einfache Antwort. Meistens geht es um Emotionsregulation. Also das ist keine psychische Diagnose jetzt, wir haben jetzt nicht irgendwie ein psychisches Depression oder sonst was, sondern es geht darum, wie reguliere ich meine Gefühle? Es ist völlig wurscht, welches. Ob es jetzt Trauer ist, ob es jetzt, also Freude natürlich jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt Wut, Enttäuschung. Also wie kriege ich meine Emotionen geregelt? Und das ist natürlich für junge Menschen eine wesentlich größere Anforderung als für Erwachsene, sage ich jetzt mal. Erwachsene haben schon einiges erlebt in ihrem Leben. Die sind schon durch Täler durchgelaufen, haben schon Höhen überlebt. Und als junger Mensch ist man halt oft noch, speziell wenn es um Gefühle von Liebe geht oder von, das ist jetzt nicht nur die Beziehungsliebe, sondern auch Freundschaften oder so, das schrottet einen total. Und man erlebt das erst immer so richtig, seine Gefühle, und muss halt irgendwie damit klarkommen. Und das sind eigentlich die, würde ich sagen, die Hauptprobleme oder die Hauptanforderungen, die Kinder und Jugendliche haben, wenn die zu mir kommen: wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, egal mit welchen.
Dann eine Frage, die wahrscheinlich auch vielleicht daran anschließt: wie kann ich jetzt als 17-Jähriger, kann ich dem irgendwie vorbeugen, dass ich später irgendwie eine psychische Krankheit habe, oder kann ich als Elternteil zum Beispiel bei meinem 5-jährigen Sohn irgendwie dafür sorgen, dass da nichts passiert?
Möchtest du jetzt als 17-Jähriger vorsorgen oder als Elternteil? Einmal oder bist du als 17-Jähriger schon Elternteil?
Ja, beides. Also einmal, wie kann ich jetzt für mein späteres Leben, kann ich dem irgendwie vorbeugen, oder muss man immer diese Angst haben, okay, irgendwann werde ich vielleicht auch psychisch krank sein?
Ich mache ganz einfache Antworten jetzt, okay?
Ja.
Du kannst als 17-Jähriger definitiv vorbeugen, damit du nicht psychisch krank wirst, indem du Freunde hast. Also ein Umfeld hast, egal was dir passiert, mit dem du reden kannst. Ob das deine Familie ist, ob das, wie gesagt, Freunde sind, es ist völlig wurscht. Menschen, die um dich rum sind, die dich mögen, denen du vertraust, eingebunden sein in Vereinen, in Gemeinschaften, das ist, finde ich, einer von den größten Ressourcen oder von den Schutzfaktoren, die wir haben. Also, und wenn man es vielleicht anschließt an deine Frage mit dem, wenn ich ein 5-jähriges Kind habe, wenn du es schaffst, dass dein Kind in Gemeinschaften dabei ist, sich zeigen kann, integriert ist, Freunde hat, dann hast du so eine riesen Ressource dran, die, also das würde ich als Schutzfaktor ganz, ganz, ganz hoch werden. Weil es können da immer blöde Sachen passieren. Also das ist, du kannst dein Kind nicht beschützen vor bestimmten Sachen, das geht nicht. Aber wenn das Umfeld passt, ja, würde ich sagen, wäre es ein guter Schutz.
Ja, gut. Aber kann ich als Elternteil dafür sorgen, also kann ich dafür aktiv dann sorgen? Also sagen Sie, wenn ich jetzt Vater werde, mein Kind ist jetzt 5 Jahre und dann fange ich an, das zu integrieren. Ich melde es in einem Fußballverein an oder ich melde es in irgendwelchen anderen Vereinen an. Also ist das dann so dieser Weg, den man dann gehen kann, damit man so diesem Kind Sicherheit schafft?
Unter anderem ein Faktor, der noch drin ist. Ich meine, es wird, vielleicht ist das, klingt das jetzt irgendwie banal, aber wenn du dein Kind magst und lieb hast und ihm das zeigst, dass du es magst und es lieb hast, ist schon mal eine ziemliche Nummer. Also, und wenn man dann noch die Frau, die Mama dazu hat, die das auch zeigt und eine Familie drumherum hat, also ich finde, es klingt immer ein bisschen trivial oder ein bisschen banal auch, aber wie entsteht denn Selbstbewusstsein bei einem Kind oder bei einem Menschen? Keine Ahnung, indem du ihm Geld gibst und sagst, du bist was wert? Nee. Indem du ihm eine Rückmeldung gibst und sagst, du bist was wert, ich mag dich. Also Selbstbewusstsein, Stabilität erzeugen beim Kind können Eltern extrem leicht eigentlich, indem sie ihrem Kind einfach zeigen, dass sie es lieben und annehmen, so wie es ist und dass es so gut ist.
Wir haben noch eine Zuhörerfrage bekommen. Und zwar hat uns jemand gefragt, dass wir die Frage an Sie weitergeben.
Aus Aserbaidschan?
Nicht aus Aserbaidschan, einer aus Bogen tatsächlich.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja.
Gut, kenne ich auch jemanden.
Den kennen Sie wahrscheinlich nicht.
Okay.
Der hat gefragt, wird Ihnen denn auch geholfen? Also wenn Sie ein
Problem... Oh, das ist aber nett.
Ja,
ein netter Mensch.
Der wollte wissen, was ist denn, wenn Sie ein Problem haben oder wenn Sie davon sehr bedrückt sind
von den Geschichten,
die Sie hören. Ja. Ja. Wird Ihnen dann auch geholfen oder werden Sie sozusagen ins kalte Wasser des Lebens geworfen?
Das ist eine sehr nette Frage, muss man sagen. Also das ist wirklich auch eine wichtige Frage, weil man macht zwar eine Ausbildung, man lernt einiges über psychische Probleme, aber was macht man, wenn man dann selber wirklich viel hört oder es lässt einen auch nicht kalt? Und wir machen das oft so, also wir machen Intervisionen, nennt man das. Das heißt, meine Kollegen und ich, die jetzt hier in Straubing arbeiten, wir treffen uns regelmäßig mal und besprechen einfach anonym natürlich, weil es ja Schweigepflicht, unsere Fälle, die uns Sorgen machen. Und das ist sehr hilfreich, weil wir sind ja kompetente Menschen und haben das ja gelernt. Und manchmal ist es wirklich auch sinnvoll, jemand anderen draufschauen zu lassen, weil man selber so verstrickt ist oder so, keine Ahnung, weil das selber so nahe geht. Und dann einfach einen Kollegen zu haben, der dann sagt, ja okay, mach so. Das ist ein Punkt, der wirklich für mich auch wichtig ist. Und ansonsten muss man halt wirklich selber schauen, dass man auch, es gibt ein Thema, das nennt sich Achtsamkeit, also auf sich selbst achtet, aufpasst, fürsorglich ist, selbstfürsorglich ist. Also das ist ein Bereich, der ist für mich schon auch wichtig und der kostet mich auch einiges an Zeit, dass ich darauf achte, dass ich gesund bleibe und dass es mir auch gut geht und dass ich psychisch ausgeglichen bin. Und das würde ich jetzt sagen, wäre so die Kombi aus kollegialem Austausch und wirklich auch Selbstfürsorge zu betreiben und immer wieder auch schauen, dass man selber für sich sorgt. Und so kann man den Job dann auch machen. Sonst hat man wahrscheinlich wirklich über die Jahre nochmal das Problem, dass man sowas wie Burnout kriegt oder einfach auch nicht mehr hilfreich sein kann.
Gibt es auch manchmal Fälle, die Sie so stark belasten, dass Sie da auch irgendwie noch Wochen darüber nachdenken und auch wenn Sie dann heimgehen oder auch vielleicht eine Frage, können Sie Ihr Leben jetzt, also Ihren Beruf von mit Ihrem privaten Leben trennen oder ist es auch so, wenn Sie dann daheim sind, dann denken Sie nochmal über die ganzen Fälle nach oder wie ist es für Sie?
Die Frage, glaube ich, habe ich schon ziemlich oft beantwortet. Also das ist irgendwie, glaube ich, eine Standardfrage, die ganz oft auch Freundeskreis kommt oder wenn man sich mit dem Beruf Psychotherapeut auseinandersetzt, die Frage kommt recht oft. Und ich persönlich bin da wahrscheinlich wirklich, keine Ahnung, ich habe da Glück oder ich habe da die guten Mechanismen, ich habe ein gutes Umfeld, keine Ahnung. Ich kann das wirklich relativ gut die Arbeit sein lassen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man das trennt. Das, bei mir ist ja die Praxis in Straubing und ich selber wohne ja nicht in Straubing, also von daher ist das auch räumlich getrennt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man Arbeit und Privatleben trennt. Das ist jetzt bei normalen, nicht selbstständigen Menschen ja klar, man geht halt in die Arbeit und man geht nach Hause. Aber bei uns Therapeuten, wir können ja praktisch auch zu Hause, könnten wir auch arbeiten. Also man sollte das trennen. Das, glaube ich, ist wichtig. Und ich persönlich kriege das eigentlich ganz gut hin. Es gibt immer wieder mal Geschichten, die man auch vielleicht dann mit nach Hause nimmt, das sind nicht immer nur nicht mehr schlimme Geschichten, das sind auch mal lustige Geschichten, das sind auch mal irgendwie Sachen, wo man sich freut. Also es ist so ganz weg kriegt man das nicht, aber das ist halt im Endeffekt auch wie, keine Ahnung, Mensch, der in der Fabrik arbeitet, der kommt manchmal auch heim und sagt, der Kollege war scheiße und das ist mies. Also da sind jetzt die Therapeuten, glaube ich, nicht unbedingt ganz groß anders als andere Arbeitsgruppen. Es ist halt bei uns, was manchmal schwierig ist, ist es einfach, dass das Thema Tod oder Suizidalität, wenn das mitschwingt, dann wird es jetzt als einzelner psychotherapeutisch arbeitender Mensch schwierig. Wenn ich in der Klinik bin, ist es leichter, dann habe ich ein Team um mich rum und wenn dann irgendein Patient suizidal ist, dann habe ich ein Team, das mir hilft. Aber das ist eigentlich so der einzige Bereich, wenn es in das Bereich Suizidalität geht, dann wird es schwierig und dann ist man natürlich auch gefordert und muss man Lösungen finden und das sind dann Sachen, die sollte man wirklich schauen, dass man die nicht mit nach Hause nimmt. Aber ansonsten nehme ich manchmal gerne Geschichten mit, die auch ganz lustig sind, die mir Freude machen. Ja.
Dann haben wir noch eine Frage aus Wien, aus einem Zuhörer aus Wien und darüber haben wir, als wir uns erstmal kennengelernt, schon mal geredet und zwar dieses Dilemma von den wenigen Kassenplätzen, das wir in Deutschland haben. Wieso, weshalb, warum?
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt, bleibt
dumm. Ja. Oh, die Frage ist, muss ich jetzt auch beantworten, ja. Also gut. Das ist eine schwierige Frage, kurz zu beantworten. Also es gibt in unserem Land, in Deutschland, ist es ja so, dass das, was wir hier machen, Psychotherapie oder was ich hier mache, ist eine Kassenleistung. Das heißt, jeder, der gesetzlich versichert ist, der privat versichert ist, hat ein Recht darauf, eine Psychotherapie zu machen, wenn festgestellt wird, dass er eine psychische Erkrankung hat. Und dann wird das von der Kasse übernommen. In Wien zum Beispiel, deshalb ist es vielleicht ganz witzig, dass der aus Wien die Frage stellt, da ist es nicht so. Also da ist ein wesentlich höherer Anteil an Menschen, die das selber zahlen müssen. Auch in Amerika, also ist New York heißt immer, hat die höchste Psychiaterdichte auf der ganzen Welt. Die zahlen es alle selber. Man leistet sich halt dann seinen Psychotherapeuten. Und bei uns ist es halt so geregelt, dass es eine Kassenleistung ist. Es gibt wenig Leute, oder im Kinderbereich ganz wenig, die das selber zahlen oder zahlen können. Und das reglementiert im Endeffekt die Kassenärztliche Vereinigung. Und die Fragen, wie viele Plätze da freigegeben werden, wie viele Therapeuten da kassenärztlich zugelassen sind, das sind immer Entscheidungen, die werden von dieser Institution getroffen. Und wir Therapeuten können uns halt dann bewerben auf so einen Sitz. Das nennt man halt dann einen Kassensitz. Und ich habe jetzt einen für Straubing. In Straubing gibt es, glaube ich, unter Straubing-Landkreis gibt es jetzt 5 bis 7 tätige Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten und die haben entweder einen halben Sitz oder einen ganzen Sitz, also einen bestimmten Umfang, in dem sie arbeiten dürfen, aber das ist von der Kassenärztlichen Vereinigung freigegeben und genauso wie bei allen anderen Ärzten auch, also es gibt ja auch Zulassungsbeschränkungen, dürfen ja auch nicht irgendwie, was weiß ich, 10 Ärzte in einem kleinen Ort eröffnen, die kriegen keine Abrechnungsgenehmigung über die Krankenkasse. Aber die Planung und welche Zahlen da zugrunde gelegt werden und ob man da nicht viel mehr Therapeuten bräuchte, das sind Fragen, die werden immer wieder mal diskutiert. Und es herrscht halt einfach eigentlich ein Mangel an psychotherapeutischen Behandlungsplätzen.
Da habe ich eine Frage, die direkt daran anschließt. Ab wann braucht ein Mensch eine Psychotherapie? Weil ich glaube jetzt nicht, dass jeder, wenn sie mal schlecht geht, direkt zu einer Therapie muss und auch aufgrund dieser wenigen Plätze. Also ab wann sollte ich merken, okay, ich sollte jetzt mir Hilfe suchen, jetzt schaffe ich es alleine nicht mehr.
Also muss man verschiedene Faktoren, glaube ich, benennen. Das eine ist, was du jetzt erzählst, ist ja schon mal ein Grund. Also du, wenn du merkst, dass du so nicht mehr weiterkommst, dann ist es definitiv mal ein Grund, sich Hilfe zu holen. Und dann darf man sich auch, und das nennt man halt bei uns dann die psychotherapeutischen Sprechstunden, an den Kollegen wenden und anfragen und sagen, ich habe da ein Problem, ich möchte wissen, ob das psychotherapeutisch zu behandeln wäre oder nicht. Und dann setzen wir uns zusammen, 50 Minuten, eine psychotherapeutische Sprechstunde und du erklärst mal, was du hast. Und ich muss dann, ich habe es schon bereitgelegt in diesem Buch, das Klassifikationssystem der psychischen Erkrankungen nachschlagen. Ich habe das natürlich alles im Kopf, mehr oder weniger, und beurteilen, ob das eine kassenärztliche Leistung ist. Also ob du praktisch eine psychische Erkrankung hast, die in diesen Katalog hineinpasst. Oder ob du nur Stress hast mit deiner Freundin, die jetzt Schluss gemacht hat und du bist halt jetzt ein bisschen traurig. Oder ob du einen Todesfall in der Familie hast und jetzt bist du halt wieder traurig und jetzt brauchst du aber keine Therapie, sondern das ist eine normale Trauerreaktion. Das muss aber dann halt ich eigentlich beurteilen, inwieweit das therapeutisch relevant ist. Aber die Frage, ob man da jetzt Behandlungsbedarf hat oder nicht, die darf man durchaus mal stellen. Und ich denke, das ist ja auch, finde ich, jetzt durch euer Interview oder durch eure, soll man sagen, durch das, dass ihr das zum Thema macht, eigentlich ganz toll, weil man sich trauen sollte, zu reden, zu fragen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die da therapeutisch arbeiten. Die Hemmschwelle sollte einfach sinken. Ich denke, das ist ja euer großes Interesse auch oder euer eigenes Anliegen, dass Themen besprochen werden dürfen, dass man auch aus der Jugend, Stimme der Jugend, aus die Jugend hat auch Interesse und Ideen und Fragen und deshalb finde ich das gut, wenn man da die Hemmschwellen senkt, ob das jetzt geht zur Jugendsozialarbeit an Schulen, geh dorthin, mach das, tu das, rede, frage, trau dich und einfach fragen, einfach reden, einfach kommen. Man ist jetzt nicht gleich psychisch krank, wenn man beim Psychotherapeuten mal einen Termin hat oder sich da Rat holt. Das ist es nicht. Und ich denke, psychische Erkrankungen sind sowieso mittlerweile so, dass die deutlich mehr Akzeptanz haben, als es früher haben. Es ist aber bei Weitem noch nicht so, dass es wirklich gesehen wird. Also ich hatte heute erst wieder einen Fall, wo wir beim Arbeitgeber erklären mussten, dass er eine Depression hat. Und die haben immer das Gefühl gehabt, der ist einfach nur faul und der drückt sich und der mag nicht. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man eine körperliche Erkrankung hat. Wenn sich den rechten Arm gebrochen hätte und hätte eine Schiene, keiner hätte gesagt, er soll irgendwas arbeiten, keiner hat gesagt, er soll zur Arbeit kommen, jeder hat gesagt, bleib zu Hause. Weil es so offensichtlich ist, dass er einfach eingeschränkt ist, eine Behinderung hat und nicht kann. Und die psychischen Erkrankungen sind einfach so schlecht zu erkennen und so schlecht zu sehen, außer man hat dann, keine Ahnung, am Unterarm offene Wunden. Ja, dann hat man vielleicht ein Problem. Und das ist halt wirklich, wirklich schade. Und ich glaube, da ist wirklich so eine solche Diskussion. Deshalb fand ich die Einladung von euch auch wirklich sehr nett, dass man da wirklich das Ganze ein bisschen runterbrechen kann und runterfahren kann und sagen kann, ist doch kein Problem. Also kann man mal reden, darf man sich Hilfe holen. Ist sogar von der Krankenkasse auch möglich. Also, genau. Aber genau, also das zur Einschätzung. Im Endeffekt muss ich es machen, aber dass ich es machen kann, einschätzen kann, muss man erstmal sagen, was man hat. Und das wäre das Wichtigste.
Ich hätte auch so eine abschließende Frage. Wie soll man umgehen mit jemandem, bei dem man weiß, okay, der hat irgendeine psychische Krankheit? Soll man sich irgendwie anders verhalten? Oder wenn ich jetzt mitbekomme, irgendein Mitschüler von mir hat eine psychische Krankheit, wie soll man mit demjenigen dann umgehen? Weil ich meine, dieses, ich gehe mit ihm dann um, als wäre was jemand ganz anderes und ja, der ist traurig, mit dem sollte man nicht so reden, das ist ja anscheinend offensichtlich nicht die richtige Lösung, aber was ist dann der richtige Weg, wie gehe ich mit jemandem dann um?
In der Therapie mache ich das oft so, dass ich die Frage einfach sofort wieder zurückgebe, ne? Wenn jemand so nette Fragen stellt, denke ich mir immer so, okay, komm, du weißt es doch selber, sag's doch. Wie denkst du, möchten Menschen, dass man mit ihnen umgeht, wenn sie eine psychische Erkrankung haben? Was denkst du?
Also ich denke mal, dass prinzipiell keiner dann irgendwie so eine extra Behandlung haben will, dass man denen dann so ganz vorsichtig mit dem umgeht. Mhm. Weil ich glaube, dadurch fühlt man sich dann irgendwie dann auch wieder ausgegrenzt. Mhm. Aber ich denke mal, es könnte ja auch von Typ zu Typ unterschiedlich sein. Vielleicht wollen auch manche dann diese andere Behandlung, weil sie sich denken, ja, ich bin ja auch anders. Mhm. Ihr könnt mich jetzt nicht so behandeln, als hätte ich nichts. Mhm.
Mhm. Also pauschal, genau. Also pauschal gibt es wieder mal keine Antwort, aber das Ignorieren, glaube ich, ist per se nicht die richtige Antwort. Das Ansprechen, das Benennen, und wenn jemand darüber nicht reden will, dann redet er auch nicht drüber. Also wenn ich, du sitzt jetzt hier da mit deinem Pullover nach oben und ich könnte jetzt ja sehen, wenn du am Unterarm Ritzwunden hättest. Und dann kann ich darüber hinwegschauen, ich kann es ansprechen, ich kann was weiß ich was machen. vielleicht als Mensch, der dich überhaupt nicht kennt, der mit dir nichts zu tun hat, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hinlaufen zu dir und sagen, ja, was hast denn du da? Also es wäre ein bisschen übergriffig und ein bisschen distanzlos. Aber ich denke, Menschen in deiner Umgebung, die du, keine Ahnung, die in einer Klasse sind, die du vielleicht ein bisschen besser kennst, warum darf man da nicht hingehen und darf sagen, was hast du da, was ist das? Geht's dir gut? Und wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht, ja, dann ist halt nichts. Oder wenn jemand öfter nicht in der Schule ist, hingehen und sagen, jetzt warst du die letzten 2 Wochen, warst du ganz wenig in der Schule, ist irgendwas? Jemand kann immer sagen, nee, alles okay, was ist das und jenes, aber man könnte auch was sagen. Und ich glaube, das ist ein Umgang, den ich ganz nett finden würde, wenn man praktisch registriert, okay, da ist irgendwas anders, wenn ich hingehe und sage, okay, ist irgendwas, und den Menschen dann entscheiden lasse, ob er Hilfe möchte oder nicht. Und das finde ich, erlebe ich ganz oft, dass Menschen wirklich selber auch entscheiden wollen, ob sie Hilfe haben wollen oder nicht, aber nichts ansprechen oder so tun, als ob nichts wäre oder sich da... Nee, das glaube ich, fänd ich nicht so gut. Aber, ja.
Hast du noch sonst weitere
Fragen? Ich habe keine Fragen mehr.
Ja, dann bedanken wir uns wirklich vielmals für das nette Gespräch, auch dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Haben wir ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich war begeistert. Wirklich.
Ja, wirklich vielen Dank. Ich glaube, dass man so einen ganz guten, groben Einblick über alles bekommen hat. Und ich glaube, wir beide haben es ja auch selber gemerkt, dass dieses ganze Gebiet Therapie, Psychologie, dass das einfach sehr, sehr groß ist, dass es sehr breit aufgefächert ist, dass man, wenn man da wirklich tief das alles einblicken will, dass man da sich viel mehr Zeit nehmen müsste. Also um alle unsere Fragen, die wir vielleicht auch noch hätten, um die alle zu beantworten, müssten wir hier wahrscheinlich mehrere Stunden sitzen. Also so haben wir natürlich einen guten Einblick bekommen, aber um all diese Fragen zu verstehen oder was wir uns vielleicht auch noch fragen, ich glaube, da müssten wir dann auch irgendwie Psychologie studieren, weil es ist ja wirklich ein sehr komplexes Thema, ein sehr komplexes Fachgebiet. Aber ich denke mal, so haben die meisten wirklich einen guten Einblick bekommen, was das überhaupt ist, weil man kriegt das ja so eigentlich selten mit, weil die wenigsten, wenn sie auch in der Psychotherapie sind, reden dann auch darüber, weil es ja wirklich eher was Privates ist. Aber ich bin wirklich dankbar dafür, dass sie das so uns alles erzählt haben, weil ich kann mich auch für dieses Thema sehr begeistern.
Man hat es gemerkt. Nee, vielen Dank auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich bin wirklich sehr begeistert von eurem Engagement, was ihr da macht und dass ihr Themen an die Leute bringt und vielleicht auch ein bisschen die Hemmschwelle senkt, über bestimmte Themen zu reden.
Und als letztes nochmal zum Thema Hemmschwelle senken. Als wir vor 2 Wochen vor eurer Tür gestanden sind, hatten wir beide einen wahnsinnig hohen Puls und waren aufgeregt. Aber sobald die Tür aufgegangen ist und wir sie gesehen haben, war alles wieder verschwunden. Es ist nichts, vor dem man Angst haben muss oder Sonstiges. Die Leute, die das machen, sind keine bösen Menschen. Nein. Und da muss man wirklich keine Angst haben. Und das hilft, wenn man es braucht.
Dankeschön, ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort und damit wollen wir uns dann auch verabschieden. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ich hoffe, dass euch, die auch zuhören, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr auch einen Einblick darüber bekommen habt. Und ja, wir hören uns dann voraussichtlich irgendwann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.